Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Deutschland hat eine neue Architekturdebatte. Es geht um rechte Räume, um die Frage, ob eine bestimmte Architektur rechtsextremes Denken befördert oder manifestiert. Unser erstes Thema. Dann fragen wir, wie war eigentlich das Leben von Migranten in der DDR? Das erzählt eine neue Web-Doku mit dem Titel Eigensinn im Bruderland. Und der US-amerikanische Journalist Michael Wolff lässt nicht locker. Gerade hat er in einem weiteren Buch Donald Trump den Kampf angesagt. Allerdings nennt er wieder nur Steve Bannon als Quelle. Wir haben Wolf in New York getroffen. Es gibt also eine neue Architekturdebatte in Deutschland. Die Rede ist von sogenannten rechten Räumen. Gemeint sind damit Orte und Bauten in deutschen und anderen europäischen Städten, denen nationalistische, vielleicht auch rassistische Bedeutungen zugeschrieben werden. Im Studio ist der Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Über Pfingsten sind weitere Artikel dazu in der FAZ, der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel erschienen. Ist das eine reine Debatte um reale Architektur?
Eigentlich erstmal gar nicht, sondern es dreht sich vor allem um Architekturtheorie. Aber man muss eben andererseits ganz klar auch erkennen, Architekturtheorie und architekturtheoretische Debatten haben irgendwann einmal ganz konkrete Folgen. Das steht dann irgendwann mal so vor uns. Beispielsweise in den 1980er und 1990er Jahren wurde sehr viel debattiert darüber, wir müssen die Tradition zurückgewinnen, die Formen zurückgewinnen, wir müssen wieder schöne Wände haben, schöne Plätze und Straßen. Naja, und in den 1990ern, 2000er und 2010ern wurde das dann plötzlich gebaut. Das war vorher erstmal eine ganz theoretische Debatte. Also es geht um die Bedeutung, die Formen haben, um die Bedeutung, die man Formen geben kann und möglicherweise auch darum, die Bedeutung, die einfach nur Formen aufoktroyiert wird.
Ja, aber was genau sollen jetzt diese rechten Räume sein, jenseits nur von geraden Linien und Steinfassaden?
Ausgelöst wurde die ganze Debatte von einer jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Arch Plus. Die erscheint in Berlin und in Aachen. Wir haben auch über diese Ausgabe berichtet schon hier in Fazit. Und in dieser Ausgabe wird eben anhand erstmal einer Europareise und dann verschiedener Einzelfallberichte darüber gezeigt, wie aus der Perspektive der Zeitschrift rechte Räume entstehen. Rechte Räume, das soll alles machtvoll sein und steinern und kraftvoll und große Achsen haben. Und dann nebenbei kommen sämtliche Nachbauprojekte von Fassaden, also seien es barocke oder mittelalterliche oder sonstige Fassaden, Städte, Viertel, Schlösser etc., kommen in den Ruch, nationalistisch zu sein, weil sie eben nationalistische Erzählungen angeblich bedienten.
Obwohl es dabei ja also um sehr, sehr viele Beispiele aus der Architektur geht, verkürzt sich die Debatte in den jetzt erschienenen Artikeln auf den Nachbau der Frankfurter Altstadt und vor allem den Berliner Walter-Benjamin-Platz. Diesen Platz gibt es bereits seit 15 Jahren. Warum gerät die Architektur von Hans Kohlhoff denn gerade jetzt in den Verdacht, nationalistisch zu sein?
Na, es hat einmal einen ganz praktischen Grund. Hans Kohlhoff schreibt sehr viel. Er schreibt übrigens auch sehr gut. Das heißt, er ist angreifbar. Es gibt richtige Worte von ihm, die man sozusagen zitiert. Kann und damit kann man ihn natürlich auch debattieren. Das ist das eine. Das zweite ist, er ist ausgesprochen streitkräftig. Es macht ihm auch Spaß. Das ist das andere. Und das dritte ist, dieser Platz ist tatsächlich ein Statement gewesen in den 1990ern, 2000er Jahren, 2001 eingeweiht, eben mit seiner sehr, sehr straffen, sehr klaren Architektur. Er wurde übrigens auch 2001 schon ganz heftig angegriffen. Es wurden sofort die Beziehungen gezogen zu den Planungen von Marcello Piacentini für Mussolini oder zu den großen Planungen, die in Berlin in den späten 1930er, 1940er Jahren gemacht wurden. Unter anderem deswegen, weil dieser Platz so steinern ist, weil er gepflastert ist. Man hätte natürlich damals auch schon die Beziehung ziehen können, zum Beispiel zum Palais de Tokio oder zum Trocadero in Paris, die von einer linken Volksfrontregierung gebaut wurden, also überhaupt nicht faschistisch waren, aber ganz ähnliche Formen benutzt haben. Nur das wurde damals schon, also um 2000, in der Debatte sehr, sehr kalt gefahren. Es ging wirklich darum, diesen Platz zu identifizieren als Zeichen eines Neuteutonia. Das ist übrigens ein Begriff, der kommt auch von Arch Plus, also einer neuen nationalistischen Welle in Deutschland.
Kritisiert wird jetzt ja vor allem die Verbindung dieser Architektur von Hans Kohlhoff am Walter-Benjamin-Platz mit einem in den Boden eingelassenen Zitat von Ezra Pound, dem amerikanischen Dichter.
Ja, das ist eindeutig, zumindest nach allem, was man lesen kann, ein antisemitischer Dichter gewesen oder ein Dichter, der Antisemit war, um es genau zu sehen. Aber er war eben andererseits auch einer der ganz, ganz großen Helden der Avantgarde. Er ist einer derjenigen, ohne die die moderne Literatur überhaupt gar nicht zu denken ist. Ohne dass ich mich jetzt als Literaturhistoriker in irgendeiner Form groß auskenne. Aber das ist eben genau die Doppeldeutigkeit bei dieser ganzen Angelegenheit. Das Zitat von Ezra Pound kann man ohne Probleme antisemitisch lesen. Man kann es aber auch, das hat Hans Kollhoff gemacht. Aus dem Kopf weiß ich es jetzt gar nicht. Es dreht sich um ein Wort, vor allem, das eben als Wucherer übersetzt werden kann, ein italienisches Wort, das als Wucherer übersetzt werden kann, was in den 30er Jahren die allgemein gebräuchliche Konnotation für Juden war. Man kann es aber auch, und das sagt Hans Kollhoff eben, und damit hat er durchaus auch recht, als eine massive Kritik am Kapitalismus lesen, der alle handwerkliche Architektur zerstört hat. Das heißt, schon dieses Zitat zeigt dieses ganze Doppelbödige, so wie die Architektur des Platzes rundherum auch. Und es ist schon auffällig, dass es 15 Jahre dauerte, bevor überhaupt jemand das Zitat entdeckt hat.
Begonnen hat diese Debatte über die rechten Räume jetzt. Spricht man denn auch von linken Räumen?
Es wird indirekt natürlich klargemacht, linke Räume sind offene Räume, sind partizipatorische Räume, sind Räume, die transparent organisiert sind. Aber da kann man auch wieder genau dieses Gegenbeispiel annehmen. Ist denn die DDR-Architektur der 1960er und 70er Jahre mit ihren sehr offenen und sehr lockeren Formen etwa der Ausweis eines transparenten und partizipatorischen Staates gewesen? In keiner Form. Man kann es auch andersrum sagen. Die Frankfurter Altstadt ist ein Projekt, das kam aus der Bürgerschaft heraus. Das wurde von Linken und SPD-Leuten durchaus angegriffen, aber es wurde eben letztlich von der SPD, der CDU und den Grünen über mehrere Legislaturperioden hinweg getragen. Das heißt, es ist auch etwas Partizipatorisches da drin. Und das ist genau das Kernproblem bei dieser ganzen Debatte. Sie ist viel zu wenig differenziert und sie tut so, als wenn Architekturformen immer das Gleiche bedeuten würden.
Aber das
egal
hieße
welche
ja,
Zeit.
Architektur ist immer politisch?
Architektur ist auf jeden Fall immer politisch, und das ist nicht die Frage, aber sie wird in jeweils den unterschiedlichen Epochen unterschiedlich angesehen. Und etwas, was gebaut wurde aus der einen Idee heraus, kann 20 Jahre später total anders interpretiert werden, teilweise gegensätzlich interpretiert werden. Wir können die Frankfurter Frauenkirche als wunderbares Beispiel nehmen. Die Dresdner Frauenkirche natürlich. Der Wunsch, sie wieder aufzubauen, war in der DDR-Zeit ein Widerstandsbegehren gegen die Diktatur der SED. Nach 1990 war es durchaus auch ein Widerstand gegen den Kapitalismus der Bundesrepublik oder für ein sächsisches Selbstbewusstsein. Und die Opposition dagegen war ganz oft auch der Wunsch, wir wollen nicht, dass diese Kirche wieder aufgebaut wird, um daran zu erinnern, dass es die DDR gegeben hat. Also Architektur ist nie so eindeutig, wie sie gerade in dieser Debatte derzeit gemacht wird.
Angefangen hat sie groß gedacht in einem europäischen Kontext, jetzt verkürzt sie sich klein klein auf Einzelprojekte.
Das ist das super Ärgerliche bei der ganzen Angelegenheit. Man kann nicht einfach sagen, das, was in Deutschland passiert, gilt für ganz Europa. Das stimmt in dieser Form einfach nicht. Der Wiederaufbau beispielsweise des Schlosses in Vilnius, der gerade erst quasi vollendet wurde, das ist eine völlige Totalrekonstruktion eines Gebäudes, das seit 300 Jahren nicht mehr steht in dieser Form. Geschah in einem Land, das wüst europäisch, Europa begeistert ist. Ein nationales Projekt, das gleichzeitig der Europabegeisterung gedient hat. Das passt in diese ganze Debatte bis jetzt gar nicht rein.
Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau über rechte Räume, eine neue Architekturdebatte. Besten Dank. Eigensinn im Bruderland ist das Motto, unter dem die Dokumentarfilmerin Julia Oelkers derzeit eine Web-Doku erarbeitet. Dafür hat sie Migrantinnen und Migranten interviewt, die zum Arbeiten, zum Studieren oder aus politischen Gründen in die DDR gekommen waren. Aus Äthiopien und Chile, aus Mosambik, der Türkei und Vietnam. Von dort kam Nguyen Do Thinh, eigentlich um eine Ausbildung zu machen. Doch davon war nach seiner Ankunft keine Rede mehr. Er musste in Rostock Schiffe be- und entladen.
Schlimm war, wenn man die Schweinehäfte oder Zement schleppen müssen. Denn die Schweinehäfte sind ja auch so 40, 50 Kilo schwer und die sind so kalt und sauglatt. Dazu kam ja noch Zement, die fressen die Haut und die Hände da rein, dass wir am Schichtende, wenn wir nach Hause gehen, ja schon fast bluten schon in der Hand und am Körper haben. 8 Stunden bis 10 Stunden, immer die gleiche Bewegung, schleppen, 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 das konnte ich nicht.
Das Leben als Arbeitsmigrant in der DDR, das ist ein Aspekt der Web-Doku, an die die Dokumentarfilmerin Julia Oelkers, an der sie gerade arbeitet, gemeinsam mit Isabel Enzenbach vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. 3 Kapitel sind schon online, Fortsetzungen folgen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Frau Oelkers. Hallo.
Guten Abend.
Migrationsgeschichten aus der DDR Was hat Sie zu diesem Thema gebracht?
Ich beschäftige mich mit Migrantinnen oder Migration in die DDR eigentlich schon ganz lange, weil ich als Studentin 1991 nach den Angriffen auf die Wohnheime in Hoyerswerda, wo die mosambikanischen Vertragsarbeiter wohnten, an meinem allerersten Film beteiligt war. Das war nämlich damals ein Interview mit einem der betroffenen Mosambikaner. Das war noch quasi ein Studentenprojekt. Und ich selbst komme aus dem Westen und war dann zum ersten Mal mit dieser Geschichte konfrontiert und auch mit dieser massiven Ablehnung und dem Rassismus und den Angriffen, denen die Leute da ausgesetzt waren. Und seitdem habe ich auch viele andere Sachen gemacht, aber das Thema kam immer wieder zurück und ist mir immer wieder begegnet und es gab immer noch viele Fragen dazu.
Die Geschichte der sogenannten Gastarbeiter, also von denen, die ab den 60er Jahren in die Bundesrepublik gekommen sind, die ist schon viel erforscht worden. Sind die Einwanderungsgeschichten in der DDR dagegen eher noch so ein blinder Fleck?
Die sind vor allen Dingen auch wenig von den Leuten selbst erforscht worden. Im Westen ist das ja mittlerweile auch die zweite, dritte Generation, die selbst die Geschichte ihrer Eltern auch erforscht und erzählt. Und das fängt jetzt, soweit ich das beurteilen kann, im Osten erst an. Es gibt ein paar wissenschaftliche Arbeiten, die aber in so einem wissenschaftlichen Dunstkreis bleiben. Und unsere Idee war, ich mache das ja zusammen mit einer Kollegin vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU, das eben ein bisschen zusammenzuführen und in eine Publikation einzubinden, die eben nicht nur so eine wissenschaftliche Community anspricht.
Wie unterscheiden sich die Geschichten der DDR-Migranten und Migrantinnen von denen im Westen?
Ja, für fast alle Migrantinnen in der DDR war von Anfang an klar, dass das ein befristeter Aufenthalt sein wird. Also die sind entweder zum Studieren gekommen oder zum Arbeiten, immer mit der Option, nach diesem befristeten Auftrag, gehe ich zurück in mein Land. Die Perspektive, dort zu bleiben, gab es nur für ganz, ganz wenige politische Exilanten. Aber die meisten Migrantinnen hatten gar keine Bleibeperspektive und sie wurden auch nicht so behandelt. Also sie waren extrem abgeschottet von der Gesellschaft, haben in Wohnheimen gelebt, konnten keine eigenen Wohnungen nehmen, durften nicht heiraten, haben in der Regel keine Kinder bekommen. Also es war alles darauf angelegt, dass sie nicht bleiben.
Die meisten wurden in sozialistischen Bruderländern ausgewählt, dann in Gruppen in die DDR geschickt. Was wussten die Menschen über die DDR? Hatten die eine Vorstellung vom geteilten Deutschland?
Ich glaube, die meisten nicht. Also manche wurden schon vorbereitet mit irgendwelchen Filmchen und so, aber viele weiß ich, dass sie gar nicht wussten, dass es Ost- und Westdeutschland gibt, dass es die Mauer gibt, dass es diese Trennung gibt. Für sie war das auch nicht so wichtig, sondern sie wussten, sie kommen nach Europa. Sie kommen aus sehr, sehr armen Ländern in teilweise sehr prekären Situationen, nach Bürgerkriegen, nach Befreiungskriegen, in Vietnam nach dem Langen Krieg. In ein Land, das besser entwickelt ist, das reicher ist und haben die Möglichkeit für sich, für ihre eigene Zukunft und auch für die Zukunft der Familie und für die Zukunft ihres eigenen Landes vielleicht auch was beizutragen.
Ich habe mir die ersten drei Folgen angeguckt, da sagt eine Frau, die DDR kannte ich nur aus einem Kinderlied.
Ja, das war auch eine Entdeckung von uns, dass es also tatsächlich ein vietnamesisches Kinderlied gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob das noch viel gesungen wird. Wir haben es dann auf YouTube gefunden, wo die DDR besungen wird.
Was hat Sie denn bei Ihren Interviews am meisten überrascht?
Wir haben angefangen, die Doku heißt ja Eigensinn im Bruderland. Unser Arbeitstitel am Anfang war Aufbegehren im Bruderland, weil uns interessiert hat, wo die Leute trotz dieser ganzen Regeln und Vorschriften, wie die ihre eigenen Wege gegangen sind und auch ihre eigenen Ideen trotzdem realisiert haben. Und mit diesem Aufbegehren konnten die Leute aber oft nichts angefangen. Die haben immer gesagt, ich habe nicht aufbegehrt. Ich habe das nicht, das kann ich nichts dazu sagen. Ich war ja kein Widerstandskämpfer oder sowas. Und dann haben wir gesagt, gut, wir müssen das anders nennen oder müssen erklären, dass wir jetzt gar nicht große Aktionen meinen oder politische Aktionen, sondern eben auch viel Alltagsorganisation. Und dann haben die Leute angefangen zu erzählen und dann kam auf einmal alles Mögliche raus, dass sie neben der Arbeit wie Vietnamesen ja sehr viel genäht haben. Das war alles so unter der Hand halblegal, dass sie teilweise andere zum Arbeiten geschickt haben, weil die Deutschen das gar nicht gemerkt haben, wenn jemand anders gekommen ist, weil sie selber in der Zeit nähen konnten und dann besser verdient haben. Dass es Geschichten gab, wo Ärzte bestochen wurden, um krankgeschrieben zu werden. Also dass es durchaus auch Deutsche gab, die davon profitiert haben. Und ganz viele so kleine Geschichten, wo die Leute vorher immer gesagt haben, ich habe nicht aufbegehrt, ich habe eigentlich gar nichts gemacht.
Die meisten, die kamen, waren junge Männer unter 35. Viele haben in ihren Interviews gesagt, dass sie froh waren, in ein sozialistisches Land zu kommen. Sie waren neugierig darauf zu sehen, wie der Sozialismus in der DDR gelebt wird. Hatten gehört, dass es da gute Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Hat die Realität dem denn überhaupt in irgendeiner Weise standgehalten?
Ja, da muss man unterscheiden, ob die Leute zum Studieren als Studierende gekommen sind oder eben als Vertragsarbeiterin. Für die, die studiert haben, die waren sehr oft sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung hier. Also da hatte die DDR einen guten Ruf und sie haben eine Ausbildung erhalten, sie haben ein Stipendium erhalten und sie haben Möglichkeiten erhalten, sich hier zu qualifizieren und dann mit dieser Qualifikation auch in die Länder zurückzugehen. Anders war es bei denen, die als Vertragsarbeiterinnen kamen, weil denen wurde auch eine Qualifizierung versprochen, eine Berufsqualifizierung. Viele haben aber gedacht, es geht vielleicht auch weiter. Und vor allen Dingen wurde ihnen vorher nicht gesagt, in welchen Berufen sie ausgebildet werden. Und Mai Fong Kollat erzählt es ja in der Doku auch, die wurde als Köchin letztendlich ausgebildet. Köchin war aber kein anerkannter Beruf in Vietnam. Die mussten sowieso kochen, die Frauen. Und 7 Jahre in der DDR gewesen zu sein, um dann Köchin zu werden oder Gärtner, das kenne ich auch von Mosambik, da ist man zu Hause belacht worden dafür, sondern die Leute wollten natürlich ein richtiges Handwerk lernen oder vielleicht einen Ingenieurberuf oder jedenfalls was besser qualifiziert ist, als in sozialistischen Großbetrieben in der Fleischerei zum Beispiel im Fleischkombinat zu arbeiten.
Ja. Sie haben schon angedeutet, wie abgeschottet die Menschen gelebt haben. Man bekommt den Eindruck, folgt man Ihrer Webdoku, dass es sowas wie Integration gar nicht gegeben hat. Wenn man jetzt an heutigen Rassismus denkt, an Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland, liegen die Wurzeln dafür in dieser Vergangenheit und eben auch in der fehlenden Aufarbeitung dieses Teils der Geschichte?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele Wurzeln und Gründe. Da gibt es nicht nur einen, aber einer ist, glaube ich, schon darin begründet, dass dieses Selbstverständnis, dass die Leute hierher kommen und jederzeit wieder zurückgeschickt werden können, wenn man sie nicht mehr braucht, dass das schon auch aus diesen Arbeitsverträgen mit den Vertragsarbeiterinnen herrührt. Weil die ganze Haltung, das lief ja unter Solidarität mit dem Bruderland, aber die Haltung war eigentlich immer, die kommen hierher und müssen alles von uns lernen. Und wir lernen von ihnen aber eigentlich nichts. Wir sind diejenigen, die ihnen was zeigen, die sie qualifizieren. Und von ihnen kommt aber eigentlich wenig. Und weil wir das aus Solidarität machen, können wir die auch jederzeit zurückschicken, wenn sie der sozialistischen Arbeitsdisziplin nicht Genüge tun oder die Frauen zum Beispiel schwanger werden und nicht arbeitsfähig sind und so.
Warum haben Sie sich eigentlich für die Form dieser Webdoku entschieden? Sie hätten ja auch eine Fernsehreportage machen können.
Ja, weil mich das reizvoll fand, dass wir da mit so vielen verschiedenen Medien arbeiten können. Also man kann Texte, Fotos, Archivmaterialien, Archivfilm, Archivbilder, aber auch Aktenfunde kombinieren. Das ist ein großer Teil gewesen auch, dass wir haben ja Interviews geführt nur mit Leuten, die noch hier sind und haben aber in den Akten sehr viele Geschichten gefunden von Menschen, die abgeschoben wurden oder zurückgeführt, hieß es damals, oder die halt 1990 zurückgehen mussten. Und deren Geschichten ja gar nicht erzählt sind. Und das war jetzt nicht möglich, in die Länder zu fahren und die zu suchen. Aber so konnten wir halt über die Animationen, haben wir das ja teilweise gelöst, die Geschichten aus den Akten trotzdem erzählen. Und das kann man mit Sicherheit auch mit einer Fernsehreportage. Aber da fand ich jetzt einfach diese Möglichkeit, auch aus so vielen verschiedenen Perspektiven die Berichte zusammenzutragen, sehr reizvoll.
www.bruderland.de. Unter dieser Internetadresse sind die ersten Folgen dieser Webdoku jetzt zu finden. Weitere werden folgen. Julia Oelkers, danke für Ihren Besuch und das Gespräch. Fire and Fury, Feuer und Zorn. Mit seinem Insider-Buch aus dem Weißen Haus hat der US-amerikanische Journalist Michael Wolff im vergangenen Jahr ein Millionenpublikum erreicht. Jetzt legt er mit einem zweiten Buch nach, ist gerade auch auf Deutsch erschienen, Unter Beschuss, Trumps Kampf im Weißen Haus. Zeit Online und der Guardian kritisieren massiv, dass Wolf als einzige Quelle auch diesmal nur Steve Bannon nennt, Trumps Ex-Weggefährten, den lautstarken Rechtsaußen. Einen Vorwurf, den Wolf im Gespräch mit unserem Korrespondenten Georg Schwarte nicht entkräftet.
Donald Trump, der Mann ist fertig, fällt auseinander. Ein Mann, der bald Geschichte sein wird.
Yes, I would say that's the message.
Das sei die Botschaft, sagt Michael Wolff. Er ist der Bestseller-Autor von Feuer und Zorn, jenes Buches, das vor 1,5 Jahren Trump toben ließ, weil es den Blick freilegte auf ein dysfunktionales Weißes Haus. Jetzt also das zweite Buch. Auf dem Cover Trump von hinten fotografiert, schwarzer Hintergrund, nur die rötlichen Haare leuchten. Am Ende des Tages sind die Haare ja auch ein großes Mysterium. Die Hörer sehen nicht, dass ich glatzköpfig bin, aber er ist unter diesen Haaren so glatzköpfig wie ich. Michael Wolff sitzt entspannt in seinem Arbeitszimmer hier in New York. Das zweite Buch, Die Belagerung, Trump unter Beschuss, gerade veröffentlicht. Auch dieses Buch, das Porträt eines Weißen Hauses, das zum Irrenhaus verkommen sei. Trump sei verrückt, ein Irrer, sagt Wolff im Gespräch eher lapidar über den amtierenden Präsidenten der USA.
I think he's crazy. He's a madman. He's not like you and me. He's actually not like other New Yorkers.
Er ist nicht wie du oder ich, nicht wie andere New Yorker. Er ist ein so besonderer Psychopath, den wir nie zuvor im Weißen Haus erlebt haben oder sonst irgendwo. So jemanden haben weder Sie noch ich je zuvor getroffen.
You or I or anyone we know has ever met.
Als das erste Buch damals erschien, warf Trump seinen engsten Berater, den Mann, der ihn einst erschaffen hatte, heraus. Steve Bannon, den dunklen Lord der rechten Strategie. Weil Bannon geredet hatte. Im zweiten Buch, so scheint es, ist Bannon erneut Hauptquelle. Bannon und Trump, sie sprechen nicht mehr miteinander, aber sie seien doch besessen voneinander, sagt Wolff. Niemand kenne Trump besser. Ohne Bannon kein Trump.
I'm not sure that there is any hope in hell.
Es gibt keine Hoffnung in der Hölle, dass Trump wiedergewählt wird, wenn nicht Bannon zurückkehrt ins Weiße Haus, aber danach sieht es nicht aus.
Unless Steve Bannon comes back to work for him, which I believe is probably not a possibility.
Wolff, keiner, der über seine Quellen spricht. Belege überschätzt, aber er sagt, alle, die für Trump arbeiten oder arbeiteten, können nicht aufhören, über ihn zu reden. Seine Quellen, sie seien so besessen, herauszufinden, wie das alles passieren konnte, wie wir alle.
They can't stop talking. They are as obsessed with trying to figure out how this happened as we are.
Wolffs These des Buches, seine Botschaft, dieser Trump ist nicht unbesiegbar. Das sei ja gerade die gängige Erklärung. Alle sagten, er könne machen, was er wolle. Wolff sagt nein. Die Welt erlebe gerade den Zusammenbruch des Präsidenten, des Psychopathen, des verrückten Donald Trump.
I think he comes apart, you know,
Er fällt auseinander, eine Schraube nach der anderen. Es endet mit Tränen und es werden seine Tränen sein. Wobei, das nehme ich zurück. Dass Trump weinen kann, unvorstellbar.
And the tears will be Donald Trump's. Well, let me take that back a minute, because it's hard to conceive of Donald Trump crying.
Und dann erzählt er, was Steve Bannon und ein alter Freund Trumps sagten, als sie überlegten, was wohl passiere, wenn Trump angeklagt wird, wenn er alles zu verlieren droht. Bannon sagte, er fürchte, Trump werde sich umbringen. Der Freund Trumps habe geantwortet, nein, nein, Trump werde einen Herzinfarkt inszenieren.
And Steve Bannon says, you know, at that point, I think he'll kill himself. And the friend says, No, he'll fake a heart attack.
Trump unter Beschuss. Etwas über 300 Seiten das Buch. Gerüchte, Fakten, Verstörendes, Beschämendes. Etwa die Geschichte, dass Trump damit prahle. Nikki Haley, die ehemalige UN-Botschafterin, habe ihn, den Präsidenten, oral befriedigt. So unappetitlich das sei, so unglaubwürdig auch. Wolff sagt, mehrere Zeugen hätten ihm bestätigt, dass Trump damit angebe.
Multiple people I know who he told that Nikki Haley has performed a sexual act on him. I think this is important information.
Das ist wichtige Information, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten es nötig hat, Frauen so abzuwerten.
I think it's important that everybody knows about that.
Belagerung. Trump unter Beschuss. Ein Buch, mit dem der Autor Hoffnung verbreiten will. Denn Wolff ist sicher, so unvorstellbar es damals war, dass Trump Präsident wird, nur weil das Unvorstellbare einmal passierte, sollten wir es nicht zur Regel erklären.
Absolutely unimaginable. But just because the unimaginable happened, the fluke happened, I think it's a mistake to institutionalize that.
Der Journalist Michael Wolff legt nach. Unter Beschuss, Trumps Kampf im Weißen Haus. Das Buch ist gerade bei Rowohlt erschienen. Und wir bleiben gleich noch in New York.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Musical Hadestown ist bei den letzte Nacht verliehenen Tony Awards in New York mit 8 Preisen ausgezeichnet worden. Darunter die Preise für das beste Musical und die beste Regie für Rachel Chavkin. Chavkin war in dieser Spielzeit die einzige Frau, die am Broadway inszenierte und forderte in ihrer engagierten Dankesrede mehr Raum für Frauen und Minderheiten in ihrem Job.
There are so many women who are ready to go. There are so many artists of color and we need to see that racial diversity and gender diversity reflected in our critical establishment too. It is a failure of imagination by a field whose job is to imagine the way the world could be. So let's do it. Thank you.
Als bestes Theaterstück des Jahres wurde das aus dem Londoner West End übernommene Stück The Ferryman ausgezeichnet. Darin geht es um ein Familiendrama während des Nordirland-Konflikts. Ellie Stroker wurde als beste Darstellerin ausgezeichnet und ist damit die erste in einem Rollstuhl sitzende Schauspielerin, die einen Tony Award erhält. Als bester Schauspieler wurde Bryan Cranston für seine Rolle als cholerischer Nachrichtenmoderator in dem Stück Network ausgezeichnet. Der russische Investigativjournalist Ivan Golunow ist wegen angeblichen Drogenhandels unter Hausarrest gestellt worden. Ein Haftrichter in Moskau ordnete zunächst 2 Monate Arrest an. Seinem Anwalt zufolge wird ihm versuchter Handel mit einer großen Menge an Drogen vorgeworfen. Golunow bestreitet die Anschuldigungen. Er war bereits am Donnerstag festgenommen und am Samstag in ein Krankenhaus verlegt worden. Der Internetzeitung Medusa sagte Golunow, er sei von der Polizei gefoltert worden. Sein Anwalt Pavel Tschikow gab bekannt, dass Ärzte bei seinem Mandanten gebrochene Rippen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung festgestellt hätten. Golunows Unterstützer vermuten ein politisches Motiv hinter dem Vorgehen der Behörden. Der 36-Jährige hatte zuletzt über Korruption unter hochrangigen Verwaltungsbeamten in Moskau recherchiert. Der Leiter der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien, Oyub Titiev, soll derweil unter Auflagen freikommen. Titiev war im März ebenfalls mit dem Vorwurf des Drogenbesitzes zu 4 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Menschenrechtsorganisationen hatten den Vorwurf des Drogenbesitzes zurückgewiesen und die Verurteilung Titievs als Ungerechtigkeit verurteilt. Laut Memorial geriet Titiev ins Visier der Behörden, weil er Hinweisen auf tschetschenische Geheimgefängnisse nachging. Der indische Dramatiker, Schauspieler und Regisseur Girish Karnad ist nach längerer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben. Karnad wurde bekannt als Autor von gesellschaftskritischen Theaterstücken. Viele seiner Stücke wurden ins Englische übersetzt. Er galt auch als furchtloser Aktivist, der sich gegen religiösen Fundamentalismus und für Meinungsfreiheit aussprach. Karnad erhielt viele Auszeichnungen, darunter den Jnanpith Award, den wichtigsten Literaturpreis Indiens.
Danke, Rade Janjuszewicz mit den Kulturnachrichten. Das Moers-Festival in der beschaulichen Stadt am Niederrhein ist weltweit eines der wichtigsten Feste für avancierten Jazz und improvisierte Musik. Jeweils zu Pfingsten werden hier Klänge präsentiert, die man sonst nicht so zu hören bekommt, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Denn das Programm ist, wie Jan Tengeler berichtet, absichtlich unübersichtlich. Verantwortlich dafür ist seit 3 Jahren der künstlerische Leiter Tim Isfort.
Also natürlich muss man doch die Welt verändern wollen. Wenn man irgendwie irgendwann mal entschieden hat, Musiker zu werden.
Als Musiker hat Tim Isfort seine Karriere begonnen, aber den Anspruch, die Welt zu verbessern, hat er auch als Festivalleiter nicht aufgegeben. Unter anderem mit einem neuen Bühnenkonzept in der großen Festivalhalle. Nicht mehr frontal, sondern eingebettet in das Publikum, wirkte die Bühne schon selbst wie eine Skulptur. Aber damit nicht genug, wie Geschäftsführer Klaus Arndt erklärt.
Ja, das signifikanteste sozusagen Merkmal der neuen Bühnenlandschaft ist natürlich der Riesenpanzer, fast in Originalgröße, der links auf der Bühnenseite steht und für eine Menge Diskussionen sicherlich sorgt. Die Diskussionen sind einfach, wenn man eigentlich auf ein bekanntermaßen friedfertiges Festival fährt, das so einen gewissen Ursprung auch hat, der sehr stark an Friedensbewegungen und anderen sagen wir, Aktivitäten möglicherweise in Verbindung zum Festivalmotto strengt euch an, das ja auch auf unseren Plakatmotiven prangt, denken wir schon, dass da ein Denkprozess bei den Besucherinnen und Besuchern in Gang kommt.
Die Irritation hat gefruchtet, denn es wurde viel diskutiert über das Motto und das Programmheft, in dem die Bands lediglich mit leeren Marketing-Worthülsen angekündigt wurden.
Katastrophal, vollkommen unübersichtlich, null Information, man muss sich Sachen zusammenschustern, strengt euch an. Das ist das, was das wohl bedeutet. Deswegen. Was
strengt euch an. Ich mag mich doch nicht anstrengen, wenn ich auf
Kunst
Festival
darf immer alles.
Das Motto finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Strengt euch an, irgendwie versucht die Musik zu verstehen oder was weiß ich. Oder.
Das Festival als Inszenierung und Irritation. Aber was ist eigentlich mit der Musik? Der Vibraphonist Emilio Gordao aus Mexiko lebt derzeit in Moers. Für 1 Jahr ist er als Improviser in Residence auch ein Beobachter der Stadt und des Festivals.
Es ist ziemlich groß. ich kann nicht alle hören und kann man noch nicht verstanden den ganzen Programm. Weißt du, es ist echt groß.
Verstehen konnte man das Programm nicht und vor allem nicht bewältigen. Rund 130 Programmpunkte an 20 Spielorten sorgten dafür, dass man sich sehr anstrengen musste, wenn man etwas mehr als nur die Bands auf der Hauptbühne erleben wollte. Manchmal hat sich die Anstrengung gelohnt, zum Beispiel um zu Mitternacht das legendäre Sun Ra Orchestra in der Stadtkirche zu erleben. Ein Konzert, bei dem die Musiker spielenderweise durch den Kirchenraum geschlendert sind. Gelohnt hat sich auch der Besuch bei der belgischen Formation Flat Earth Society, die den Stummfilm Die Austernprinzessin von Ernst Lubitsch vertonte. Punktgenau, witzig und virtuos. Nicht alles hat das gehalten, was versprochen wurde. Der gemeinsame Auftritt von WDR Big Band, der Musikfabrik NRW und dem Starsaxophonisten Joshua Redman etwa geriet akustisch unausgewogen. Diverse andere für das Festival extra zusammengestellte Formationen fanden nicht wirklich zusammen. Für positive Überraschungen sorgten die Gäste aus Tokio. Skurril, poetisch und amüsant geriet der Auftritt des Duos Akaten, das jede Menge artistische Klänge mit Eierschneidern, Gemüseraspeln und Weinflaschen produzierte. Schräge Töne, lustige Ideen und ein Panzer auf der Bühne. Inszenierung und Provokation einerseits, musikalische Energie andererseits. Zum Glück gab es neben den ganzen Diskussionen und der vom Programmheft diktierten Anstrengung viele mitreißende Momente. Die kamen oft von jungen Bands, denen Rock, Punk und Songstrukturen näher stehen als Experiment und Klangerkundung. Etwa die kanadische Formation Crack Cloud oder das französische Duo Bacchus, das mit Bass, Schlagzeug und dem gekonnten Einsatz von Loop-Geräten eine besondere Sogwirkung erzeugte. In der großen Mörser-Produktpalette hat sich die Trance schon oft als gutes Mittel zur Weltverbesserung bewährt.
Absichtlich unübersichtlich, das Mörs-Festival hat Jan Tengeler über Pfingsten auf Trab gehalten. Jetzt schauen wir auf ein interessantes Theaterprojekt in Kolumbien. 5 Jahrzehnte Bürgerkrieg, ein wackeliger Friedensprozess, ein gespaltenes Land. Hier agiert die Initiative Teatro por la Paz, Theater für den Frieden. Mit spielerischen Mitteln werden traumatisierte Menschen dazu gebracht, sich mit ihren Konflikten auseinanderzusetzen. Burkhard Birke hat sich dieses Projekt angeschaut. Theater als Therapie.
Teatro por la Paz es mirar el corazón del otro.
In das Herz des anderen schauen. Das ist für die Sozialarbeiterin Sandibel die Essenz von Theater für den Frieden. Die junge Kolumbianerin animiert Menschen aus Problemvierteln, sich spontan in Szene zu setzen, Alltagskonflikte zu spielen. Stures Beharren auf Regeln oder Flexibilität. Hier streiten zwei Schulmädchen mit einer Lehrerin.
Wir setzen vor allem auf das Spielerische. Wir machen verschiedene Spiele und Übungen. Am Ende bilden wir immer einen Kreis, der es möglich macht, dass alle auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig, so wie in den indigenen Gemeinschaften, die sich immer rund ums Feuer versammeln.
Miteinander reden, statt zu streiten und zu kämpfen. Das Projekt basiert auf der Idee von Theater for Living des Kanadiers David Diamond. Der nutzt sämtliche Techniken des partizipativen Theaters, um den sozialen Dialog zwischen den Menschen einer Gemeinde zu fördern. In Cúcuta arbeiten Sandibel und der Deutsche Utz Ewert mit Menschen in schwierigen Lebenslagen. Zigtausende Bürgerkriegsflüchtlinge und Hunderttausende Venezolaner sind in der kolumbianischen Grenzstadt angelandet. Viele von ihnen traumatisiert durch Not, Elend und vor allem Gewalt.
Dale!
Manche Opfer schreien einfach nur ihren Schmerz hinaus, andere spielen spontan Lebenssituationen nach.
Mostramos las obras con crisis y lo que hacemos es que pasen de espectadores a actores.
Wir lassen eine Krisensituation spielen. Danach schlüpfen die Zuschauer in die Rolle der Darsteller und wir fragen, welche Szene, welche Rolle wollt ihr ändern? Dann arbeiten wir damit.
Der Konflikt der Schülerinnen wird durch eine weniger sture Lehrerin spielerisch gelöst. Die meisten der Darsteller haben in ihrem Leben weder ein Theater von innen gesehen, noch jemals Theater gespielt. Es gibt kein Drehbuch, nur Ideen. Die Beteiligten selbst entwickeln die Geschichte. Als Bühne dient oftmals ein Garten, ein großer Raum oder ein Gemeindesaal. Was zählt, ist Spontanität und die Bereitschaft, sich zu öffnen. Mit dem von der katholischen Kirche unterstützten Programm sollen diese Menschen eine andere Form der Konfliktbewältigung lernen. Abimael Bacabargas koordiniert im Auftrag der Diözese Cúcuta das auch mit Entwicklungsgeldern aus Deutschland unterstützte Projekt.
Teatro por la Paz ist toda una estrategia de pedagógica para el tema de reconciliación.
Theater für den Frieden ist eine Strategie für Versöhnung, um zu verhindern, dass Straftäter rückfällig werden und um das Zusammenleben in den Gemeinden zu fördern, um die Rechte von verletzlichen Menschen und Opfern des bewaffneten Konfliktes durchzusetzen.
Und zwar über Generationen hinweg. In der Gruppe Olivo spielen Kinder von 8 Jahren neben Alten von 80 mit. Daneben gibt es ein Projekt speziell für Jugendliche in der Gemeinde Sardinata und eines für Sozialarbeiter, denen man neue Instrumente an die Hand geben will, für den Alltag durch gespielten Alltag.
Entonces han salido situaciones de xenofobia, donde la gente dice no.
Wir hatten Fälle von Fremdenfeindlichkeit und da haben die Leute gesagt, nein, wir sind doch alle Menschen und wollen entsprechend behandelt werden. Es gab auch Fälle, wo Personen ihre aggressive Haltung auf ein ruhiges Wort hin abgelegt haben.
Denn nur wenn der Friede im Kleinen, im Alltag funktioniert, kann auch das Projekt Frieden im Großen Realität werden. Sozialarbeiterin Sandibel hat jedenfalls ihre Zuversicht wiedergefunden.
Ich glaube wieder an die Menschheit, wenn ich diese Leute sehe. Die Menschen wollen Frieden, auch wenn es einen bewaffneten Konflikt gibt und sich die Situation in Cúcuta durch die Flüchtlinge weiter zuspitzt. Der Friede beginnt aber im Alltag.
Die Initiative Teatro por la Paz aus Kolumbien, der Bericht von Burkhard Birke. Nach dem Pfingstwochenende gibt's wieder frische Zeitungen. Die Feuilletons vom Dienstag sichtet Adelheid Wedel.
Diese Kulturpresseschau ließe sich mit lustigen Überschriften füllen. Hier ein paar Beispiele. Ein Seitensprung ohne Schnarchen gehört zu einer Rezension in der Neuen Zürcher Zeitung. Geschrieben wird nachts über einen Beitrag zum französischen Soziologen Pierre Bourdieu. Frauen müssen die Macht an sich verändern, im Tagesspiegel. Und so schön kann man aus der Zeit fallen, in der NZZ, wenn das keine Lust aufs Lesen macht. Aber ein wenig Inhalt soll diese Zusammenfassung doch auch bringen. Wie wär's mit einem Blick auf die Formel des Glücks, die zu ergründen uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit ihrem Bericht über die Autorentheatertage des Deutschen Theaters Berlin verspricht. Dieser Bericht beginnt weniger rätselhaft, als es scheint, mit viel Reden, aber nicht miteinander. Irene Batzinger fährt fort, neue Stücke von Autorinnen zeugen von Ratlosigkeit gegenüber den Mitteln des Theaters. Angesichts des Erlebten fragt sie, wird die Welt besser, wenn 3 Frauen 3 Stücke von 3 Frauen für eine Veranstaltung auswählen? Den 3 Uraufführungen billigt sie zwar interessante, reflektiert gebaute und vehement über den eigenen Bauchnabel hinausblickende Texte zu, kritisiert aber deren seltsam theaterverweigernde Haltung. Auch Christine Wahl packt im Tagesspiegel ihre Enttäuschung über das diesjährige Gegenwartsdramatikfestival in die Frage, wo sind bloß die Narrative hin? In der Süddeutschen Zeitung wundert sich Anna Fastabend, drei Stücke von Frauen und in keinem geht es um Sexismus. Die Uraufführungen der drei Gewinnertexte des Stückewettbewerbs wurden aus insgesamt 113 Einsendungen ausgewählt. Das Besondere dabei, die Texte stammen dieses Jahr ausschließlich von Frauen. Anna Fastabend freut das, weil Dramatikerinnen noch viel zu selten auf deutschsprachigen Bühnen gespielt werden. Machen wir gleich mit einem Blick in den Tagesspiegel und mit Frauenpower weiter. Zur Erinnerung die Überschrift »Frauen müssen die Macht an sich verändern«. Wie meinen das Gerrit Bartels und die interviewte Schriftstellerin Jagoda Marinic? Eine Seite Zeitungslektüre gibt Auskunft. Hier nur in Kürze, Marinic spricht über ihr neues Buch, in dem sie fordert, Shiros neue HeldInnen braucht das Land. Die Autorin sagt, Shiros sind für mich jene Menschen, die gesellschaftliche Kämpfe hinter sich haben und davon berichten, damit andere lernen können. Und weiter, zunächst geht es überhaupt darum zu sprechen, den öffentlichen Raum zu erobern. Im deutschen öffentlichen Leben ist der redende Mann die Normalität, der denkende, das Zeitgeschehen einordnende Mann ist die Regel. Aber Frauen haben die Möglichkeit, Machtstrukturen in Frage zu stellen. Sie können flachere Hierarchien schaffen. Und ganz wesentlich die Überzeugung der 1977 in Waiblingen geborenen Schriftstellerin, ja, auch Männer profitieren vom Feminismus. Es geht um Deformierungen in Familien, in Führungspositionen, in Machtstrukturen. Viele Männer haben keine Lust mehr auf die Zwangsjacken von früher. Auch Männer wollen mehr Zeit mit ihren Familien. Beispielsweise. 2016 erschien von Jagoda Marinic das Buch Made in Germany. Was ist Deutsch in Deutschland? Eine ähnliche Überlegung stellt Inna Hartwig in der Neuen Zürcher Zeitung an. Dort heißt es, was aber ist Deutsch und wie deutsch muss man sein, um deutsch zu sein? Die Autorin informiert über mehrere Podcasts, die in jüngster Zeit entstanden sind, in denen KollegInnen mit irgendwie geartetem Migrationshintergrund eins tun – einfach drauf losreden, über ihre Erfahrungen als Deutsche Plus, über Mehrsprachigkeit und abwesende Eltern, über das Kopftuch, die Afrofrisur, die Besuche im Land der Eltern, über Hänseleien und Auffälligkeiten, über das Leben mit einer Art Handicap, über Rassismus.
Adelheid Wedel mit der Kulturpresseschau. Das Fazitteam verabschiedet sich. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut in die neue Woche, die mit einem Dienstag beginnt.